Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute habe ich einen Gast, der vielen Unternehmern genau das zurückgibt, was sie am dringendsten brauchen. Liquidität, Klarheit und Ruhe im Kopf. Burkhard Küpper ist Steuerberater, Unternehmer und Initiator von Steuern, Nein, Danke. Mit seiner Kanzleigruppe begleitet er viele zahlreiche Mandanten in ganz Deutschland, nicht nur um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden, sondern um Steuern strategisch zu gestalten und in echten Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Mehr Profitabilität, mehr Investitionsspielraum, weniger Risiko. Was ich an Burkhard schätze, er denkt wie ein Unternehmer, nutzt aber das stimmt schon, tausende Mandanten, kann ich das so sagen? Es ist doch drin.
Schreib mal mehr als 1000 Mandanten.
Okay, alles klar. Also ich fange nochmal an, sorry.
Problem, mach mal.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute habe ich einen Gast, der vielen Unternehmern genau das zurückgibt, was sie am dringendsten brauchen. Liquidität, Klarheit und Ruhe im Kopf. Burkhard Küpper ist Steuerberater, Unternehmer und Initiator von Steuern, Nein, Danke. Mit seiner Kanzleigruppe begleitet er tausende Mandanten in ganz Deutschland. Nicht nur um Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden, sondern um Steuern strategisch zu gestalten und in echten Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Mehr Profitabilität, mehr Investitionsspielraum, weniger Risiko. Was ich an Burkhard schätze, er denkt wie ein Unternehmer, nutzt Technologie konsequent und bleibt dabei radikal praxisnah. Ob Rechtsform, Umstrukturierung, Nachfolge, Digitalisierung oder der berühmte Selbstcheck. Hier geht es nicht um Paragraphenreiterei, sondern um umsetzbare Hebel, die sofort Wirkung zeigen. Wir sprechen darüber, wo Mittelständler heute Geld liegen lassen, welche Gestaltungen legal und klug sind und wie du dir ein Steuersystem baust, das dein Wachstum trägt. Viel Freude mit einer Folge, die dir bares Geld und eine neue Denke bringen kann. Willkommen bei Bock auf Business. Willkommen, lieber Burkhard Küpper.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Burkhard, Einstiegsfrage bei Bock auf Business, immer ein wenig traurig. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn deine Mandanten über dich?
Ja, das musst du am besten ja die fragen. Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber wir streben halt immer an, den Mandanten, den Leistungsträgern in Deutschland wieder mehr Spielraum zu verschaffen. Denn ich glaube, das kennen alle, die wachsen wollen, die leisten, die, weiß ich, 40, 50, 60 Stunden Woche haben, dass sie dann immer glauben oder dass sie merken, dass zu wenig übrig bleibt. Und das wollen wir halt durchbrechen, indem wir deren Strukturen so verändern, dass einfach mehr auf dem Konto zurückbleibt und damit auch mehr im Alter zurückbleibt. Denn viele von uns, müssen wir immer sehen, arbeitet bis 50, 60, 70 und dann muss der Rest des Teils des Lebens aus dem ausfinanziert werden, was wir bis dahin angespart haben. Und wenn wir dann nicht vorher schon aufgepasst haben, dass da genügend übrig bleibt, haben wir sonst ein Problem und können vielleicht gar nicht in Ruhestand gehen oder anderes.
Ja, mega. Sehr, sehr cool. Lass uns mal starten. Du hast mit Steuern, Nein, Danke ja wirklich eine komplett differente Mission, vielleicht so in Anführungsstrichen herkömmlichen Steuerberatern. Also du willst, wie du sagtest, Unternehmer wieder Luft zum Atmen geben. Wann kam der Moment, in dem du dich entschieden hast, ich will das Steuerdenken in Deutschland wirklich verändern?
Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, weil es gab zwei Momente, die in meinem Leben sehr entscheidend waren. Nämlich der eine Moment, ich habe früher Politik gemacht und war Steuerberater. Und dann musste ich einmal eine Entscheidung treffen, was von beiden führe ich denn noch weiter? Und dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, entweder werde ich Spitzenpolitiker, ich war für Bundestag, Landtag und andere Positionen vorgesehen, Bürgermeisterposition vorgesehen, oder aber ich gehe in dieses Unternehmertum. Und da ich so lange Zeit Politiker gewesen bin, habe ich gesagt, ich kann wahrscheinlich als Politiker nicht verhindern, dass so viel Geld blödsinnig ausgegeben wird, aber als Steuerberater kann ich verhindern, dass der Staat das Geld erst bekommt. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann dann auch entschieden und habe dann gesagt, ich werde Steuerberater und helfe Unternehmen. Das war der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei, ich bin in anderen Netzwerken drin und da hat mich jemand mal gefragt, wofür stehst du eigentlich genau? Und da habe ich gesagt, ja, ich kann den Leuten helfen, Steuern zu sparen. Und dann hat derjenige mich motiviert, darüber zu sprechen. Das war im Jahre 2019. Und ich war der Einzige in so einer Gruppe, in einer damaligen Mastermind, der eigentlich nicht das wollte, was die anderen wollten. Die anderen wollten große Bühnen, wollten tolle Dinge machen und ich wollte einfach nur mein Ding rocken. Und damals hat mich dann die Person, die dieses Netzwerk hat, dazu motiviert, dann doch Veranstaltungen zu machen. Und dann hatte ich direkt die erste Veranstaltung und die war direkt ausverkauft. Der war direkt richtig viele Leute. Es war eine Veranstaltung, die war so groß und ich konnte direkt ganz vielen Leuten helfen. Und dann ist einfach der Funke übergesprungen und seitdem ist das so.
Ja, genial.
Ja.
Mega. Also aus eigener Erfahrung, ich bin selbst Unternehmer seit 2004, habe auch 70 Leute geführt, auch eine ganze Menge Umsatz gemacht und sehr viel bewegt und habe aber die Erfahrung auch selber gemacht und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen anderen Unternehmern, dass sie Steuerberater an der Seite haben, die sich da strikt an Vorgaben halten, strikt an die Gesetze halten und im Grunde ist der erste Entwurf eines Jahresabschlusses eigentlich wirklich nur ein erster Entwurf und nur durch die Tatsache, dass du auch als Unternehmer ein Stückchen mitdenken konntest, konntest du dann was gestalten, aber das können ja vielleicht viele Unternehmer nicht. Was ist bei dir anders? Du hast ja auch, ich glaube, auf dem LinkedIn-Profil Steuerarchitekt dabei geschrieben. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Erzähl mal, wie.
Also erstmal muss jeder Unternehmer verstehen, dass der Staat unheimlich viele Möglichkeiten den Unternehmern gegeben hat, in Form von Gesetzen, Verordnungen, BMF-Schreiben, damit sie in eine günstigere Situation kommen. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, ich bin großer Kritiker dieser Regierung, aber der Staat in sich hat genügend Instrumente geliefert. Das Problem dabei ist nur, dass die Unternehmer diese Instrumente nicht kennen. Hier hat aus meiner Sicht der Steuerberater, der dazwischen geschaltet ist, einfach aus meiner Sicht die Aufgabe, das an den Unternehmer zu transportieren, weil das Steuergesetz ist kompliziert, er muss das vereinfachen, er muss wissen, was ist überhaupt für den relevant und das passiert nicht. Das passiert aus ganz vielen Dingen nicht, da habe ich auch ganz viele Thesen zu, ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich es auch reingeschrieben. Zum Ersten ist es so, dass der Steuerberater, und das ist ein Systemkonflikt, also erstmal muss man sagen, die Regierung hat so viele Dinge gemacht, die der auf den Steuerberater übertragen hat, dass der Steuerberater quasi die ganze Zeit Reparaturarbeiten leistet für Entscheidungen der Regierung. Ja, und muss immer wieder nacharbeiten. Das lastet die Steuerberater zu einem gewissen Teil aus und das macht es für die schwerer, freie Zeit zum Denken zu haben, um dem Mandanten zu helfen. Zweitens, Deutschland hat früher mal genügend Fachkräfte produziert. Wir haben viele Steuern gezahlt und so weiter. Heute ist das nicht mehr so. Das heißt, die Steuerberater haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, sie haben zu wenig Personal, was automatisch dazu führt, dass sie nicht genügend Zeit haben, weil sie nicht genügend Leute anstellen können. Das ist der zweite Problempunkt. Und der dritte Problempunkt ist der, dass die Steuerberater aus meiner Sicht einen Strukturfehler haben, denn sie müssen, das ist so wie ein Führerschein, sie müssen einmal die Prüfung schaffen, danach dürfen sie immer fahren. Aber wir alle kennen die Person, die damit einer gewissen Leichtfertigkeit auf der Straße fahren und wo wir dann sagen, ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn die Person mal eine Nachprüfung machen würde, weil das ist jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Und so ist es in der Steuerberaterlogik nicht vorgesehen, eine Verpflichtung zur Fortbildung, sondern man kann mit dem Wissen, was man einmal gelernt hat, weiterarbeiten. Und wenn man aber nichts mehr dazu nimmt, heißt es, das Wissen ist halt dann teilweise, wenn die Steuerberater seit 30 Jahren im Dienst sind, wenn er 30 Jahren kein Wissen mehr dazu kommt, ist das 30 Jahre alt. Jetzt muss ich mal fragen, weißt du noch, wie das Telefon vor 30 Jahren ausgesehen hat? War das noch eine Bildscheibe? Also ich glaube, da muss man einfach daran, kann man glaube ich erkennen, dass das vielleicht keine so ganz gute Idee ist. Ich würde mir es wünschen, wenn man das Gesetz ändert und eine Fortbildungsverpflichtung einbaut, dann wäre das anders. Und zu allerletzt noch ein Top, warum der Staat einen Zielkonflikt eingebaut hat in diesem Thema. Der hat nämlich gesagt, du Unternehmer musst deine steuerlichen Dinge selber machen. Dann hat er gesagt, du kannst es aber nicht. Ich mache es so kompliziert, dass du es nicht selber kannst. Dafür gebe ich dir aber den Beruf des Steuerberaters an die Hand. Dem Steuerberater hat man dann verboten, dass der Werbung machen darf. Hat ihm gesagt, Steuerberater, also gar kein Problem, wir geben dir eine Gebührenordnung. So wie bei Ärzten, Notaren, Rechtsanwälten auch. Und dann hat man in die Gebührenordnung reingeschrieben, und da steht wirklich so drin, ich übersetze das mal, wenn der Kunde mehr Steuern zahlt, dann kriegst du mehr Geld, Steuerberater. Das steht da so drin. Ich übersetze das mal, da steht drin, umso höher der Gewinn, umso mehr höher ist die Gebühr, aber höher der Gewinn heißt mehr Steuern. Ich glaube, so viel Mathematik haben wir alle drauf, ja, dass man sagen kann. Ne? Und es ist ein Zielkonflikt. Das heißt, wenn der Steuerberater hingeht und anfängt, Steuern zu sparen, reduziert er seine eigene Gebühr. Das heißt, er hat mehr Arbeit und kriegt weniger raus. Und jetzt muss ich aber sagen, das wird viele Steuerberater nicht interessieren, weil die sagen, das ist mir egal, ich mache trotzdem das, wofür ich aufgestanden bin und helfe den Leuten, Steuern zu sparen. Aber es gibt 100.000 Steuerberater. Ich weiß nicht, ob das jeden so erreicht. Es ist einfach ein Zielkonflikt da drin. Und den hat der Staat sehr geschickt eingebaut. Und der führt dazu, dass die Leute zu viel Steuern zahlen.
Sehr ganz spannend.
Ganz kontroverse Regelung, ne? Also ich muss sagen, aber Chapeau für die Leute, die diese Regelung erdacht haben, aus Sicht des Staates, einen Zielkonflikt einzubauen für den Steuerberater zu seinen Gunsten. Das ist schon auch, das ist auch eine Meisterleistung. Also für ein Gesetz ist das auch schon ein sehr cleverer Gedanke. Ich bin aber der Meinung, die Aufgabe eines Steuerberaters ist so, wenn wir Steuerberater geprüft werden, wir haben so eine Prüfung, die ist sehr, sehr schwer. 80% der Leute fahren im Ergebnis durch, wenn man alle mitzählt, die irgendwann mal angefangen haben. Und da steht drin, bitte ermittel die am niedrigsten zu ermittelnde Steuer für den Mandanten. Und dafür sind wir alle mal ins Rennen gestiegen. Das heißt, dem Mandanten zu helfen, wenig Steuern zu zahlen. Das ist aber mit Hilfe dieser ganzen Themen, die ich gerade eben genannt habe, ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Ja, ganz kurz vielleicht für alle, oder hast du einen Tipp für uns, wie wir das prüfen können? Also wir haben ja alle einen Steuerberater da, wir brauchen ihn ja, wie du auch schon gesagt hast. Also wie kann ich das nachvollziehen und prüfen, ob ich da wirklich auch den richtigen an meiner Seite habe?
Also ich kann dir mal so ein paar Beispiele sagen. Also Beispiel 1 ist, du hast einen Gewinn über 70.000 Euro, ja, und bist als Einzelunternehmer unterwegs. Dann, und du bist ledig. Dann müsste der Steuerberater dich eigentlich darüber informieren, dass vielleicht der Wechsel der Unternehmensform eine clevere Idee wäre. Oder du hast die Situation, du hast eine GmbH und hast keine Holding drüber, dann sollte vielleicht Steuerberater dich informieren, dass wenn du dein Unternehmen verkaufst, ein Einzelunternehmen zu verkaufen, ist zu 100% steuerpflichtig, eine GmbH zu verkaufen zu 60% und entsprechend eine GmbH und eine Holding ist nur zu 5% steuerpflichtig, kostet also nur ein 20., dass man da eine Holding drüber bauen sollte. Oder zum Dritten, wenn du zum Steuerberater gehst, ich habe eine hohe Steuerlast, kann ich da was machen? Und der dann zu dir sagt, Steuern muss man nur mal zahlen, dann weißt du auch, dass du nicht an der richtigen Stelle bist.
Ja, okay, drei schöne Stellschrauben und drei schöne Bilder. Ja. Lass uns mal tiefer in die eigentliche Thematik reingehen. Du begleitest ja viele, viele Unternehmer. Nehmen wir mal die Zahl 3, was sind so die 3 Fehler, die du immer wieder siehst? Ja, und was kosten die so uns Unternehmer denn auch?
Also die 3 Fehler ist falsche Struktur. Also du bist als Einzelunternehmer unterwegs, als GmbH und KKG unterwegs, als GbR unterwegs und sollst nicht unterwegs sein. Falsche Struktur ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Zweiter Punkt ist falsche Gehaltshöhe. Du hast eine GmbH oder hast eine UG oder so etwas und zahlst dir die falsche Gehaltshöhe aus und durch zum Beispiel ein zu niedriges Gehalt zahlst du mehr Steuern. Muss man erstmal verstehen, warum das so ist. Das heißt falsche Gehaltshöhe. Dritter Punkt ist der, dass du Vermögensanlagen falsch durchführst. Zum Beispiel, dass du Aktien im Privatvermögen kaufst. Einfaches Beispiel, Aktien einer GmbH. Der Gewinn aus dem Verkauf von Aktien in einer GmbH kostet dich 1,5% Steuern, privat 26,375%. Ich glaube, da musst du bei Mathe nicht der Erste gewesen sein, um zu sehen, da gibt es einfach einen logischen Konflikt. Und ich bin der Meinung, es gehört zu uns als Aufgabe des Steuerberaters, dass wir das übersetzen und aus diesem, sag ich mal, in diese Vielzahl der Informationen das für den Mandanten richtig rausnehmen. So wie wir in die Apotheke gehen und sagen, ich habe, keine Ahnung, Probleme mit meinem mit Sodbrennen und der aus all den Medikamenten, aus all den 10.000, die er da hat, genau das Medikament raussucht, was für mich relevant ist. Das ist ja, weil er ist dafür ausgebildet, er ist Apotheker. Wir würden auch nicht jetzt erwarten, ach, du kommst jetzt rein mit Sodbrennen, aber ich habe hier noch was gegen Fußpilz, ich habe hier noch was gegen dermatologische Probleme oder so weiter. Das würden wir nicht erwarten, sondern ich komme mit einem Problem, kriege die Lösung und das ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir machen müssen.
Ja, ganz stark. Ich würde gerne nochmal auf die Struktur eingehen. Also auch hier in den Unternehmen, die ich begleiten darf oder auch in der Diskussion mit anderen Unternehmern, tun sich viele sehr, sehr schwer mit diesem Thema und es sind so allgemeingültige Informationen, die da immer wieder auch genannt werden. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt heute mir die Empfehlung geben wollen würdest, ich möchte gerne eine Unternehmung aufbauen, was wäre das ideale Modell, um diese aufzustellen?
Also man muss fairerweise
sagen, was überhaupt?
Ja und nein. Also es gibt typische Modelle, die für gewisse Berufsklassen die eine gute Empfehlung sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Freiberufler, Programmierer, ja, der weiß, dass er seine Leistung verkauft. Der hat vielleicht, ist ledig, hat ein Einkommen von 200.000 Euro. der ist bisher als Freiberufler unterwegs. Der müsste eigentlich eine, wir nennen das Freiberufler GmbH machen, eine GmbH, die er nutzt, um die in der GmbH eingebaute Thesaurierung zu nutzen. Er braucht keine Holdingstruktur, weil er kann sein Unternehmen nicht verkaufen, weil wenn er nicht mehr da ist, hat das Unternehmen keinen Wert mehr. Aber er kann diese Struktur, diese Thesaurierungsfunktion nutzen, um gleichzeitig mit diesem Geld Immobilien zum Beispiel aufzubauen. Was machen viele? Kaufen sie denn Eigentumswohnungen und so ähnliches? Und das machen sie insofern, als dass sie zum Beispiel hingehen und sich das Geld privat leihen aus ihrer eigenen GmbH, dann in privaten Immobilien verkaufen. Später aber, wenn sie die Immobilien behalten wollen, verkaufen sie die an ihre eigene GmbH zurück. Das heißt, in der ersten Phase beim Freiberufler ist es eine Freiberufler GmbH, in der zweiten Phase ist das eine Immobilien GmbH. Wenn man das geschickt timet, spart er erhebliche Kosten, hat ein riesiges Vermögen aus nicht gezahlten Steuern da drin und hat sich auch einen riesigen Vermögensbestand der Immobilien aufgebaut, die dann nachher nur mit 15,825% versteuert werden. Super easy für ihn, ganz einfach darzustellen. Typisch, wir nennen das die Freiberufler GmbH. Anderes Modell, du bist Gewerbetreibender, hast vielleicht einen Einzelhandel und du baust etwas auf, weißt aber, irgendwann musst du das verkaufen, weil, keine Ahnung, du vielleicht einen Partner reinholst, der zu 50% reinkommt oder du einfach sagst, ich bin zu alt, ich muss das irgendwann abgeben, dann brauchst du eine klassische GmbH-Holdingstruktur. Denn bei dir ist der Unternehmen, du brauchst erstmal die Thesaurierungsfunktion einer GmbH und du brauchst auch die Option, dein Unternehmen auch verkaufen zu können. Dazu musst du eine Holding drüber haben. Wenn du das nicht hast, kann man nachträglich installieren, ist ein bisschen komplizierter, muss man mit Experten sprechen. Auch vom Einzelunternehmen in die GmbH, eben beim Freiberufler, das kann man nachträglich nachbauen, muss man mit einem Spezialisten drüber sprechen. Aber diese Situation, klassischerweise Gewerbetreibender will sein Unternehmen später verkaufen, braucht eine GmbH-Holdingstruktur. Ist ein zweites Modell, was man eben am Markt sortieren könnte. Jetzt gibt es zum dritten Modelle, wo du sagst einfach, ich habe hier gewisse, ja, wie soll ich mal einfach Berufsvorgaben, zum Beispiel Ärzte. Bei Ärzten ist es sehr schwer, dürfen die eine GmbH machen, dürfen die nicht. Es gibt sowas wie eine MVZ GmbH mit großen Auflagen und so weiter. Aber was diese Ärzte alle vergessen, dass sie eine sogenannte Innengesellschaft bauen können. Also eine Gesellschaft, eine GmbH in ihrem Einzelunternehmen drin, in ihrer Freiberuflichkeit drin, die Dienstleistungen erbringt, sodass sie dann quasi ein Instrument nutzen, das nennt sich Betriebsausspaltung, was man normalerweise verhindert. Ja, so wie man Schlangengift normalerweise verhindert, aber Schlangengift wird manchmal genutzt, um gewisse Dinge zu heilen. Und so ähnlich ist das so, beim Freiberufler gibt es eine Innengesellschaft. Ja, und das sind so drei typische Modelle, die man sagen müsste, die würde sich beim Arzt anbieten, die würde es beim Gewerbetreiber anbieten, die würde sich beim Freiberufler anbieten, wo man sagen müsste, das wäre eine gute Struktur. Da gibt es halt viele andere Familiengesellschaften und. Man muss einfach feststellen, da haben sich ja ein paar schon mal vorher Gedanken gemacht, ja, wie sowas clever aussehen könnte. Und die eigentliche Kunst ist wie in der Schule. Was haben wir denn gemacht, wenn der Nachbar bei uns am Tisch die Lösung hatte? Wir haben mal geguckt drüber und haben es abkopiert. Natürlich ist das so. Es ist doch immer clever, wenn jemand anders was gut gemacht hat, das aufzunehmen. Was anderes machen wir auch nicht. Wir gehen bei YouTube rein, hören uns Wissen an von Leuten, die schon mal drüber nachgedacht haben, also schon mal ein paar Schritte weiter sind und hören sie es an und sagen, oh, das haben die ganz clever gemacht. Das kann ich für mich kopieren. Und das kann man, das sowas kann man aufbauen. So drei typische Strukturen.
Ja, spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Holding. Holding hört sich auch für viele extrem groß an. Da sage ich, eine Holding brauche ich ja nur dann, wenn, keine Ahnung, Größe XY da ist und so weiter. Aber du hast ja jetzt ganz viele Dinge eröffnet. Wann macht eine Holding wirklich Sinn oder ab wann macht eine Holding wirklich Sinn, darüber nachzudenken? Und vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Ich weiß, man soll nicht zwei Fragen stellen, ich würde es aber trotzdem gerne im Kontext mit reinbringen. Du hast auch darüber gesprochen, Aktien auch innerhalb des Unternehmens anzulegen oder auch eben mal eine Immobilie anzulegen. Ist das also in dem Kontext ebenfalls sehr sinnvoll dann für denjenigen?
Ich gebe dir mal drei Beispiele. Ja? Mhm. Erstens, erster Punkt, eine Holding macht immer dann Sinn, wenn du erstens, andersrum, wenn du in einer GmbH Haftung hast, du hast irgendein Unternehmen, du bringst deine Dienstleistung und du willst dir alles gut machen, aber trotzdem löst du Haftungsrisiken aus. Irgendwie könnte jemand dich in Gewährleistung nehmen, könnte irgendwas passieren. In solchen Fällen haben wir die Situation, dass du in solchen Fällen hingehen könntest und dann sagen kannst, ich brauche eine Holding, damit das Geld, was ich schon einmal verdient habe in meiner GmbH, in die Holding ausgeschüttet wird und dann ist es in Sicherheit gebracht. Weil wenn du diesen Kanal nicht hast zur Abgabe dieser Dinge, dann hast du die Situation, dass du dann in die Situation kommst, dass du im Zweifel dein Geld verlieren kannst, wenn das Schadensszenario eintrifft. Mach dir mal das Beispiel des Messebaus. Der Messebau hat eine GmbH, dann kommt Corona. Er hat seine Mitarbeiter, der hat Riesenprobleme, weil er plötzlich keine Messe mehr durchführen kann. Hat er irgendwas falsch gemacht? Nee. Irgendwas hat sich draußen geändert. Und trotzdem hätte er eine GmbH gehabt, eine Holding darüber, Ja, hätte er das Geld in die Holding ausschütten können, das wäre in Sicherheit gewesen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Stell dir vor, du hast das Geld angesammelt und du willst dein Unternehmen irgendwann verkaufen. Dann musst du ja spätestens dann, wenn du das auf den Verkäufer, also Käufer übergehst und du es verkaufst, musst du ja dein ganzes Geld rausholen. Wenn du es rausholst mit einem Schlag, kostet dich das 26,375%. Holst du es mit der Zeit langsam raus, kostet dich das vielleicht eine geringere Steuer, nicht nur vielleicht, sondern es gehört eine geringere Steuer, oder aber sogar eine Steuer von null. Das heißt, hast dann die Möglichkeit, dein Unternehmen, wie soll ich mal sagen, auf den Kern zurechtzuschrumpfen und das dann abzugeben. Dritte Variante ist, stell dir vor, du möchtest dein Geld verdienen und möchtest Vermögen damit aufbauen, vielleicht eine Betriebsimmobilie. Du hast dann ein Unternehmen, das betreibt eine Gewerkstatt und gleichzeitig hast du ein zweites Unternehmen an die Immobilien GmbH und die vermietet diese Immobilie an die Werkstatt und die Werkstatt wird darin betrieben. Und so kannst du das operative Geld in die Holding ausschütten, das kostet dich 1,5% und dann in die Besitzgesellschaft hineinbringen und kannst damit die Immobilie tilgen. Kannst also viel, viel beschleunigt tilgen. Neben der Miete, die du hast, hast du einen zweiten Tilgungsweg. Und jetzt hast du die Situation, wenn du jetzt das Unternehmen abgeben möchtest, kannst du die Immobilie zurückbehalten in deine Immobilien GmbH, ja, nur das operative verkaufen, hast also dir selber passives Einkommen aufgebaut und hast damit dir eine eigene Altersvorsorge aufgebaut, die du selber kontrollieren kannst, weil du kennst das Objekt, du kennst den Mieter, du hast alles richtig dann gemacht. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz geschicktes Modell. Aus meiner Sicht gibt es ein paar Fälle, wie eben diesen Freiberufler, wo es mal keine Rolle spielt, aber alle, die verkaufen können, alle, die Risiko haben, alle, die das Geld woanders investieren müssen, müssen Holding haben. Mhm. Und zu dem Punkt Aktien.
Genau, das wäre es nochmal.
Aktien kaufst du nicht in einer GmbH selbst, immer in einer Holding. Warum? Auch hier, stell dir vor, du hast dann eine GmbH und da hast du 1 Million Euro Aktien drin. Und jetzt willst du die auf den anderen abgeben. Wie willst du das denn jetzt rausbekommen? Ist doch irgendwie doof. Du willst ja nicht deine Aktien, die du dein Leben lang gekauft hast, in deiner GmbH, die da auch hätten gar nicht sein sollen wegen der Haftung, dann auf den Nachfolger übertragen, sondern du willst ja selber behalten. Deswegen ist da ein Strukturfehler, ist ein Gedankenfehler drin. Man hat das nicht zu Ende gedacht, sagen wir immer. Das heißt, wenn man Steuern sparen will, geht es nicht darum, heute Steuern zu sparen, sondern es geht um die, wir nennen das die Lebenssteuer. Das heißt, unter Berücksichtigung deiner, sag ich mal, Zeit, die du auf Erden bringen kannst, was können wir tun, um Steuern zu sparen? Und stell dir vor, du hättest einen Geldautomaten, du würdest bis 18 Uhr hingehen und würdest 400 Euro rausbekommen und nach 18 Uhr 500 Euro rausbekommen. Zu welcher Uhrzeit würdest du zum Geldautomaten gehen? Ja, das ist ja ein schönes Bild. Ich glaube, das kann man natürlich sagen, das stimmt nicht so ganz. Doch, das stimmt genau, das ist der Punkt. Du kannst durch den Faktor Zeit enorm viele Steuern sparen. Nicht nur ein bisschen, sondern enorm viele. Und deswegen sage ich es, es ist zu kurz gesprungen zu sagen, das ist, musst du heute machen, sondern es geht immer darum, die Gesamtzeit zu sehen. Dann werden übrigens manche Gestaltungen, die draußen am Markt von Nichtsteuerberatern so angeboten werden, die fallen in sich zusammen, weil wenn sie den Faktor Zeit mit berücksichtigen, also quasi den Blick über alles, dann sind die Kosten teilweise dieser Strukturen so hoch und das gehört eben auch zur Steuerarchitektur dazu. Mhm. Du solltest eine zielorientierte Struktur bauen, die auch denjenigen, der sie aufbaut, nicht überlastet. Wenn du jetzt, sag ich mal, einfach jemanden mit einem normalen Einkommen einen Palast hinbaust, wo die Unterhaltskosten eines Palastes so groß sind, dass der die normal nicht mit seinem Geld bezahlen kann, dann bringt diese Struktur nichts. Dann hast du einen Palast gebaut und kannst dir den Palast nicht leisten. Das bringt nichts, sondern es muss immer auf die, sag ich mal, auf das Ziel gerichtet, genau das, nur das gemacht werden, was notwendig ist und alles andere nicht. Das führt manchmal sogar dazu, dass man ein bisschen mehr Steuer akzeptieren muss, aber unter Berücksichtigung der Folgekosten, die darf man ja nicht vergessen. Viele Steuerberater machen dann Beratungen, die sind ganz toll, oder viele Nicht-Steuerberater, es kommt vorher viele von Nicht-Steuerberatern, hast aber riesen Folgekosten, ja, und dann sage ich immer nur, das bringt ja nichts, jetzt hast du 3.000 Euro gespart und das heißt jetzt 3.000 Euro an Steuerberater, super, das ist aber jetzt, wo ist denn jetzt da der Punkt? Also da habe ich, das verstehe ich dann nicht, dann sage ich, da muss der Steuerberater ehrlich sein, nur Strukturen, die unter der Gesamtberücksichtigung auch Ertrag bringen, und da gehören die Eigenkosten auch mit dazu.
Ja. Burkhard, viele Unternehmer oder Unternehmer, Duos, Trios und so weiter, wie sollen die mit dem Thema Holding umgehen? Also wenn jetzt sagen, ich mache jetzt, keine Ahnung, Systemhaus für IT, das machen wir zu zweit, ich bin da Verkäufer, der andere ist der Techniker und wir machen das da eine tolle Firma, wollen darüber aber auch eine Holding bauen. Bedeutet es, dass jeder für sich eine Holding bauen sollte und seine eigene Holding-Welt hat? Oder gehst du dann auch so weit und sagst, wenn dann solche Joint Ventures gemeinsame Aktionen laufen, dass man dann dennoch gemeinsam auch in eine Holding-Struktur geht?
Also ich muss das differenziert beantworten. Ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren 500, ich glaube, stand gestern 38 Analysen durchgeführt von Kunden, also Strukturen von Kunden durchgesehen. Dabei waren Strukturen dabei, wo Leute eine gemeinsame Holding hatten oder haben werden in Zukunft und welche, die getrennte Holding-Strukturen haben. Beide, das sind zwei Philosophien, da kann man nicht genau sagen, was ist richtig und was ist falsch. Man muss aber sagen, eine gemeinsame Holding verbindet über das normale Geschäft hinaus. Wenn du Geld dann gemeinsam hast und das in der Holding thesaurierst, musst du das gemeinsam investieren. Wenn du sagst einfach, ich möchte alles gemeinsam machen, weil du zum Beispiel das mit deinem Schulfreund aus der ersten Klasse zusammen machst und ihr seid jetzt schon, kenne ich schon 30 Jahre und ihr habt jetzt 30 Jahre lang ist gut gegangen und 30 Jahre lang habt ihr die Welt erlebt und es hat, also es macht super viel Spaß und dann kann man sagen, okay, das Risiko ist da sehr niedrig. Wenn man aber die Situation hat, dass man sagt, naja gut, der eine möchte zum Beispiel in Kryptos investieren, der andere möchte gerne in Immobilien investieren, dann funktioniert eine gemeinsame Holding nicht. Ja? Das Problem an der Geschichte liegt an anderer Stelle. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber ganz viele Möglichkeiten gegeben hat, wie man von einem Einzelunternehmen in die GmbH kommen kann, ohne Steuern zu zahlen, wie man von der GmbH in eine Holding kommen kann, ohne Steuern zu zahlen. Aber er hat einen Fall ausgeschlossen. Er hat einen Fall ausgeschlossen oder hat den nicht beantwortet, ob das Absicht ist oder Versehen ist, kann man sich drüber streiten, bei einer 50-50-Beteiligung an einer GmbH. Die in eine getrennte Holding zu bekommen, kriegt man hin, ist aber deutlich aufwendiger. Da muss man schon eine Menge Veränderungen vornehmen, damit das eben ordentlich klappt. Und ansonsten sind viele dann nicht mehr so einfach steuerfrei in diese Struktur zu bringen. Sie müssen sich dann, da müssen gewisse Dinge passieren, damit man das erreichen kann. Und da müssen also Leute, wenn sie anfangen, am Anfang diese Frage beantworten. Und jetzt muss man, so wie bei einer Ehe, die rosa-rote Brille mal ein bisschen ablegen. Ja, also bei Ehen sage ich immer, ein Drittel aller Ehen werden geschieden. Das sage jetzt nicht ich, das sagt Statista. Und dieser Wert war teilweise schon mal viel höher. Der war, aktuell ist der bei, glaube ich, 36%. Der war auch schon mal bei 50%. Das heißt 50-50-Chance. Da muss man ja, wenn man mathematisch das analysiert, wenn man die Wahrscheinlichkeit sieht, sagen, gut, jeder Dritte wird geschieden. Das muss ich ja als ein sehr hohes Wahrscheinlichkeitsszenario einsehen. Das ist ja anders, als wenn ich vom Blitz getroffen werde, wo ich sagen kann, jeder Hunderttausendste wird getroffen oder so. Ja. Oder jeden Millionste. Jeder Dritte ist schon viel. Das bedeutet, ich muss bei einer Ehescheidung, muss ich schon sagen, jeder Dritte Ehe wird nochmal neu sich, ich will das positiv formulieren, nochmal einen zweiten Versuch starten. Ja? Bei Unternehmer sein muss das ja, das ist, Ehe ist ja schon eine sich scheiden zu lassen, ist ja schon ein Riesenakt. Wie viele Unternehmer sein gehen denn auseinander? Ich kann das empirisch gar nicht genau berechnen, weil es keine Untersuchung dafür gibt. Aber wenn es ein Drittel der Ehen gibt, würde ich die These aufstellen, ich kann die nicht beweisen, dass es wahrscheinlich ist, dass es mehr als ein Drittel von Partnerschaften gibt, die Unternehmer starten, die nicht das ganze Leben halten. Ich würde das so als, aus meiner, ich kann das nicht empirisch belegen, aber aus meiner gefühlten Lebenserwartung, Lebenserfahrung würde ich sagen, das ist überwiegend wahrscheinlich, dass es ein deutlich höherer Prozentsatz ist. So, das bedeutet, ein Trennungsszenario ist eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlich. Ja. Und dann muss ich sagen, ist von, wenn ich das akzeptiere als Wahrheit, heißt das ja nicht, dass es so kommt. Aber es heißt, dass ich mich für den Fall besser vorbereite und dann würde ich eher sagen, zwei getrennte Holdingstrukturen. So, was ist der Grund dagegen? Kann ich ganz einfach sagen, so eine Holding kostet, wenn sie nichts macht, 3.000 Euro im Jahr, so 250 Euro im Monat, wenn sie nichts macht, keine Erträge bekommt, sondern einfach nur da ist. Und dann sagen manche, nee, das ist mir nicht wert. Aber ich verstehe es für. Und auch wenn sie später Leben bekommt, wird es ja teurer. Aber dann sollte man es so, dann muss man ja halt auch die, man kann nicht sagen, wie heißt das so schön, mach mich, wasch mir den Pelz oder mach mich nicht nass oder irgendwie sowas, ich kriege das Sprichwort, ich glaube, du weißt, was ich Sprichwort ich meine. Du musst dann schon auch Tacheles bekennen. Ich, entweder sagst du, ich hole mir den Kostenvorteil rein, habe aber später eventuell einen Nachteil oder ich bin bereit, entsprechend diesen Kostennachteil zu tragen, habe aber später die Freiheit, das zu entscheiden können, wie ich will.
Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Vielleicht noch einen Schritt weiter jetzt. Thema Erben, Thema Nachfolge und so weiter. Auch da nochmal die Situation würde mich sehr, sehr interessieren. Ich habe gesagt, was sind dann da die besten Modelle? Ich bin jetzt Unternehmer, kenne da auch einige, sag, um die 60 Jahre, habe jetzt zwei Kinder, habe jetzt da diese Struktur. Was kann ich denn da dafür tun, um da jetzt möglichst die Steuerlast natürlich auch im Kontext der Erbschaft zu senken oder aber ja, auch vielleicht dennoch Einfluss zu behalten. Was sind da denn so die Modelle, die du empfiehlst und ab wann sollte ich mich darum kümmern? Weil wir Unternehmer sind ja auch ein Haufen unterwegs. Risiko ist immer wieder da. Ja, bin ich sehr gespannt, was du sagst.
Also ich würde das differenziert beantworten wollen, weil damit man das seriös beantworten kann, glaube ich, muss man das ein bisschen differenziert beantworten. Erster Punkt. Wenn ich in so eine Beratung komme und jemand fragt, er möchte Geld auf die nächste Generation übertragen, ist meine erste Frage, ist überhaupt genügend Geld da? Ist ganz, ganz harte Wahrheit. Und dann sage ich immer, in meiner Welt ist immer so, wenn du ein verheiratetes Ehepaar hast und die Leute wollen mit 70 in Ruhestand gehen, dann sage ich immer so, 100.000 Euro pro Jahr sollten vielleicht da sein. Vielleicht an dieser Stelle, wenn ich aus einer GmbH 100.000 Euro pro Jahr ausschütte und nutze das Teilentkünfteverfahren, ist die Steuerbelastung jetzt aktuell 6.500 Euro, nicht 26,375%. Also ich kann das Geld fast steuerfrei nehmen. Ja, bei 100.000 Euro kann ich aber erklären, wie es geht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Heißt aber, wenn ich jetzt da 20 Jahre von leben muss, wenn ich mal von der Lebenserwartung von 90 Jahren ausgehe, die ist statistisch ein bisschen niedriger, aber ich sage, jemand, der mehr Geld hat, hat aus meiner Sicht tendenziell etwas höhere Lebenserwartung, weil der mehr Fähigkeiten hat, sich um sich zu kümmern. Also wenn ich diese Lebenserwartung mal unterstelle, dann heißt das, dass ich 20 Jahre mein Leben ausfinanzieren muss. Und wenn ich 100.000 brauche, dann brauche ich erstmal 2 Millionen Euro. Solange ich die 2 Millionen Euro nicht habe, kann ich gar nichts vererben. Ganz harte Wahrheit. Ganz harte Wahrheit. Ja? Ich habe diese Frage vor kurzem einen Pflegedienst, den ich betreut habe, gestellt. Sag mal ganz ehrlich, wir haben die These, dass viel zu viele Menschen zu früh zu viel Geld abgegeben haben. Sag mal, ist das auch in der Realität so? Und dann sagt sie, bei mehr als 50% der Fällen müssen sich die Eltern, nachdem sie Grundstücke, Firmen übertragen haben, Geld von ihren Kindern wieder zurückholen. Das Problem ist nur, der eine Weg ist schenkungssteuerlich befreit, die Rückschenkung nicht. Ist schon übel. Das ist ganz, ganz übel da. Ne? Das heißt, da gehört ein bisschen Wahrheit dazu, Ehrlichkeit dazu, das zu machen. Zweiter Punkt. Was ganz häufig verkehrt gemacht wird, ist, dass Eltern Immobilien haben, die haben sie schon länger als 10 Jahre und verschenken die an die Kinder. Das ist gar keine gute Idee. Warum? Wenn sie die jetzt verschenken, gibt es die sogenannte Fußstapfentheorie. Der Beschenkte kommt in die gleiche Position wie derjenige, der sie vorhatte. Hat die Immobilie jetzt also schon länger als 10 Jahre, aber kriegt auch nur das Abschreibungsmodell. Viel besser ist es, wenn die Elternteil das an die Kinder verkauft, das ist grunderwerbsteuerfrei. Und dann schuldet das Kind den Eltern Geld und dann schenken die das Geld. Dann habe ich aber viel mehr Abschreibung. Viel, viel mehr Abschreibung. Ich bezahle einfach weniger Steuern. Das bedeutet, die Eltern haben eine Immobilie, die haben sie selber geerbt. Die hatten mal einen Wert von 100.000 Euro in den Büchern. Ist aber 1 Million Euro wert. Die machen das über diesen Weg und haben 900.000 Euro Abschreibung mehr. Das heißt, sie sparen im Ergebnis, wenn ich jetzt mal 50% Steuerlast sage, 450.000 Euro Steuern. Ich glaube, da sollte man vielleicht vorher drüber nachdenken. Ist jetzt nicht so kompliziert. Geht total aber einfach, ne? Ja, es ist nur ein anderer Weg, ja? Dritter Punkt ist, wenn ich jetzt eine Firma habe und ich will die übertragen, gibt es einen fast unbekannten Weg, wirklich als Geheimnis, nämlich der Verkauf gegen Versorgungsleistung. Wenn du eine GmbH überträgst, dann hast du die Situation, dann kannst du normalerweise, wenn du eine GmbH kaufst, die nicht von der Steuer absetzen, als Käufer. Es sei denn, du kaufst die gegen Versorgungsleistung. Das heißt, es geht natürlich nur mit Personen, denen du vertraust, Klammer auf Kinder, Familie. Dann kann nämlich der Sohn, wenn du das an den Sohn verkaufst, die Immobilie, die von der Steuer abziehen. Das heißt, er zahlt dir Geld und kann das von der Steuer abziehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du in Deutschland eine GmbH von der Steuer abziehen kannst. Und das weiß keiner. Das steht zum Gesetz. Verkauf gegen Versorgungsleistung. Und dann sage ich einfach nur, guck mal, das ist das, was ich meine. Der Gesetzgeber gibt einem Regeln. Hey, it's up to you, dass du sie nutzt. Und jetzt gehen die alle zu ihren Steuerberater, dann sagen die, ja, die Immobilie kann übertragen werden, diese Fall 2. Da schenken die alle, dann denke ich immer nur, sag mal, das ist genauso wie wenn ein Steuerberater sieht, der Mandant hat Aktien im Privatvermögen und sagt ihm nicht, sag mal, kauf die lieber mit der GmbH. Da ist ja jetzt kein, also steuerliches Wissen ist jetzt da, GmbH 1,5, da 26,375%, finde den Fehler. Da muss ich jetzt nicht viel intellektuelles Niveau beweisen, um zu sagen einfach, das wäre mal ein Hinweis wert. Der Unternehmer kann sich ja dagegen entscheiden. Sagt er, nee, ich will das nicht in der GmbH, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, was auch immer. Dann ist gut so, aber dann habe ich es ihm gesagt. Dann kann er selbst entscheiden. Da kann er nicht irgendwann später kommen. Ja, ja, er sagt mir nicht, ne? Das ist so, ich weiß es, war jetzt keine gute Idee. Wie häufig wir das haben? Also unbeschreiblich. Ist sehr, sehr häufig. Wir haben also, wenn wir so Analysen durchführen, haben wir in der Regel bei mehr als 50% unentdeckte Steuerfallen. Das heißt, die Leute verlieren sechsstellig oder siebenstellig Geld, weil sie das etwas gemacht haben, was sie noch gar nicht erkannt haben, dass es da ist. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben bis zu den Zeitpunkten, wo das alles übertragen wird, können wir noch viel korrigieren. Da können wir den Schmerz deutlich runterfahren. Aber ganz häufig ist einfach viel Vorbereitung nicht ganz optimal. Man kann viel reparieren, nicht alles.
Also ich entnehme hier eine ganz klare Botschaft, informiere dich, bevor du irgendetwas tust. Und das, der Spielraum ist sehr, sehr groß. Spielmöglichkeiten, das Spielfeld ist sehr, sehr groß.
Ich will vielleicht einmal so sagen, weißt du, ich will da gar nicht so arrogant klingen oder so weiter, sondern vielleicht ganz einfach nur realistisch. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren 500 so und so viele Analysen durch. Das Ergebnis ist jetzt schon sehr ernüchternd, was die Vorqualität angeht. Und da muss man sagen, das kann natürlich jetzt ein anderer Ausschnitt aus der Bevölkerung sein, die zu mir kommen und die sich sagen, komm, Burkhard, bitte analysiere mal meine Struktur. Ich wage aber die These, dass es kein anderer Ausschnitt ist. Dass zu mir ganz normal der Unternehmer, weil ich die Unternehmer, die da alle zu mir kommen, das sind ganz normale Unternehmer. Das ist der IT-Techniker, das ist der Autohändler, das ist der Gewerbetreibende, das ist der Maschinenbauer, das sind alle ganz normal. Also ich sehe da jetzt keine statistische Abweichung. Ja. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass ich sagen muss, das kritisiere ich an meinen Berufskollegen dann ein bisschen stärker, dass die Beratung dazu kurz kommt. Und jetzt, was ist der Mechanismus meiner Berufskollegen? Die schimpfen dann auf mich oder auf die anderen, die am Markt da so tätig sind, die dann so marktschreierisch unterwegs sind. Dann sage ich nur, Leute, keiner von den Nicht-Steuerberatern würde gehört werden, wenn wir unsere Arbeit gemacht hätten. Das heißt, dieser Punkt kommt immer nur dadurch zustande, dass wir an irgendeiner Stelle als Steuerberater müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir haben den Mandanten nicht rechtzeitig informiert. Und wenn er dann jemand anderen zuhört, der ihm diese wichtige Information gibt, ist das, da können wir sauer drüber sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugestehen, wir hätten es vorher machen müssen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen muss, das ist einfach so, und da finde ich, wir nehmen viele Steuerberaterkollegen in Schutz, es gibt so viele super Kollegen, es gibt so viele Leute, die sich nicht davon, die auch richtig beraten und so weiter. Aber da muss ich sagen, da müssen sie sich wieder an die Nase packen.
Burkhard, nur eine Frage, die jetzt sehr mein Kundenklientel betrifft. Also Alexander Christiani hat mich immer so liebevoll Hamsterrad-Goodbye-Experte genannt. Und das Thema der Kunden ist ganz oft auch diese Tatsache, dass sie sehr viel arbeiten müssen, um Geld zu haben, um Liquidität zu haben und so weiter und so fort. Also sie tun sehr viel, es bleibt sehr, sehr wenig übrig. Vermeintlich wenig übrig. Und wenn du mal das so als Grundsituation nimmst, was sind so die 2, 3 Ansätze, die jetzt heute auch der Zuhörer gehen kann oder unter Umständen auch mit dir natürlich oder mit einem Kollegen von dir gehen kann? Wo schaust du zuerst hin? Wo sind die Stellschrauben, auf die ich ganz schnell gucken muss?
Ich will einmal die Situation erklären, warum das häufig so ist. Wir nennen das die Wachstumsfalle. Und dann komme ich gleich zur Lösung. Wachstumsfalle. Und zwar, das Unternehmen wächst, verdoppelt seine Umsätze. Jetzt hat man, wenn man Einzelunternehmen ist, die Situation, jetzt hat man auf den Mehrgewinn, zahlt man einen Steuersatz von, wenn man in der Kirche ist, 48,09%. Das heißt, du machst 500.000 Euro mehr Gewinn und musst davon, ich sage mal 48,09%, damit ich es einfach rechnen kann, ich sage mal 50%, 250.000 Euro den Staat geben. Hast also von den 500.000 mehr, die du durch Wachstum generiert hast, 250.000 Euro nur noch übrig. Jetzt hast du aber, damit du die 250.000 Euro, diesen Umsatz, die 500.000 mehr machen kannst, brauchst du mehr Maschinen, mehr Anlagevermögen, mehr Bestände, mehr Forderungen und so weiter. Ja. Jetzt hast du 250.000 Euro dort auch investiert. Du hast mehr Forderungen, 100.000 und mehr Forderungen bei den Kunden. Du hast 50.000 Euro mehr Warenbestand. Du hast 200.000 Euro mehr Maschinen, was auch immer. Das bedeutet, am Schluss sind ganz viele Unternehmer in der Wachstumsfalle, dass sie die eine Hälfte des Gewinns in ihrem Unternehmen belassen müssen, weil es gebundenes Vermögen ist, weil sie damit überhaupt das Wachstum ausfinanzieren müssen. Die andere Hälfte geht ans Finanzamt oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann haben sie das Problem, dass sie sagen, sag mal, wofür arbeite ich überhaupt? Ich habe jetzt mehr Umsatz, mehr Gewinn, das Finanzamt kriegt alles und ich habe weniger. Das ist die Realität. Wo liegt der Fehler, damit ich auch direkt die Lösung sagen kann? Der erste Fehler ist die Struktur. Die zahlen 50% Steuern. Sie müssen in der GmbH nur 30 zahlen. Wenn Sie in der Gewerbesteueroase sind, nur 25. Und jetzt kommt es hinzu, und das ist jetzt eine Lösung. Der Gesetzgeber hat zum Juli diesen Jahres beschlossen, dass die Körperschaftssteuer ab 2028 um 5% gesenkt wird in 5 Schritten. Ja? Das bedeutet, GmbHs, die günstigste GmbH in Deutschland wird dann nur noch 20% Steuern zahlen. Und wenn du dann noch Einzelunternehmen bist, zahlst fast 50, finde den Fehler. Bei 100.000 Euro Gewinn hast du 30.000 Euro mehr auf dem Konto. Das machst du das erste Jahr, das zweite, das dritte Jahr. Dann hast du schon 90.000 Euro mehr, nur Liquidität an nicht gezahlter Steuern. Und das alles schon gezahlt, die du zahlen musst. Ja? Punkt Nummer eins, die richtige Struktur. Punkt Nummer zwei, ganz viele Bilanzen sind verkehrt. Die sind verkehrt, da weiß ich, du musst, wenn du als eine Bilanz erstellst, musst du Rückstellung bilden. Du musst deine Risiken abbilden. Ich nenne dir jetzt mal 5 Risiken, die alle vergessen. Wirklich, alle vergessen. Und da gibt es viele Kollegen, die sagen, ja, Rückstellung, die muss der Steuer, muss immer zahlen. Also erstmal sind wir gezwungen, § 249 HGB steht drin, musst du bilden. Da hast du also gar keine Wahlmöglichkeit. Also das Thema Wahlmöglichkeit streichen wir mal eben durch. Das ist einfach nicht fachkundiger Rat. Ja, das ist, stimmt einfach nicht. Zum Zweiten, ich gebe dir mal 5 Beispiele. Du hast ein Leasingauto. Du hast das günstig die Leasingrate ausgewählt, hast 15.000 Kilometer gedacht, bist aber 30.000 gefahren. Was passiert denn jetzt am Ende der Laufzeit? Du musst Kilometer nachzahlen. Das weißt du doch jetzt schon. Wieso musst du also jetzt schon das Risiko zurückstellen? Das ist ja schon da. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Deine Telefonkosten kommen im Januar. Die kriegst ja immer die Rechnung danach, wenn du weißt, wie viel du telefoniert hast. Aber die sind ja telefoniert worden im Dezember. Steht das in der Bilanz drin? Steht nicht drin. Das ist ein kleiner Betrag. Ich will jetzt einfach nur praktische Beispiele haben, damit man es direkt greifen kann. Die fehlt. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist jetzt, kann man nicht alles wissen. Ich gebe dir mal ein weiteres Beispiel. Deine Finanzbuchhaltung, die du beim Steuerberater machst, von November wird im Januar gemacht und der Dezember im Februar. Das sind Kosten fürs alte Jahr. Glaubst du, dass der Steuerberater, der hat den Jahresabschluss zurückgestellt, die Kosten der Finanzbuchhaltung, die er selbst kennt, die stellt selber die Rechnung. Die stehen gar nicht drin. Da denke ich mir, oh, das ist auch mutig, der kennt die selbst und ist nicht. Viertes Beispiel. Wir haben die Stromkosten gesehen. Wie viele Leute haben Nebenkosten Nachzahlung? Das ist ja überwiegend wahrscheinlich, dass wir nachzahlen müssen. Steht da eine drin? Ist nicht da. Fünfter Punkt. Du bist selber GmbH-Geschäftsführer deiner eigenen GmbH. Ganz viele Leute, wenn ich die frage, Urlaub, dann sagt er, du, ehrlich, ich bin froh, dass ich, wenn ich Wochenende nicht arbeiten muss, Urlaub ist schon, dann hast du also 30 Tage Urlaubsanspruch, den kannst du zurückstellen. Ist es passiert? Nein. Dann sage ich einfach nur, das sind alles so Punkte, wo ich sagen muss, das kann jetzt jeder Dritte nachvollziehen. Das ist jetzt nicht so schwer. Und davon gibt es, ich kann dir mal sagen, wir haben das mal analysiert, wie viel es davon gibt. Wir haben, glaube ich, 250 Punkte, die man überprüfen muss. 250, ob die stattfinden. Ich kann diese Liste könnte ich die ganze Zeit weitermachen. Das. Und dann muss man feststellen, in den Bilanzen ist es nicht drin. Was hat das aber jetzt für eine Wirkung, wenn ich das einbaue? Dann geht mein Gewinn runter. Wenn ich vorher einen Gewinn hatte von 200.000 und ich buche jetzt diese Rückstellung nach, geht mein Gewinn um 50.000 Euro runter. 50.000 Euro beim Einzelunternehmen muss 25.000 Euro weniger Steuern zahlen. Sofort. Ist sofort da. Sofort. Also ich muss es tun. Es ist gesetzliche Verpflichtung. Ich tue es nicht. Es ist schon mal kritisch. Bei einer GmbH würde es sogar Kreditbetrug sein, wenn du dann darauf Kredite dann noch beantragst, weil du einfach nicht alle Verpflichtungen dargestellt hast. Und das spart Steuern. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Ich werde das demnächst ein Webinar dazu machen zum Thema. Es gibt ein vom Gesetzgeber instrumentalisiertes Tool, den Investitionsabzugsbetrag. Und das ist ein Tool, den können alle Unternehmer nutzen unter 200.000 Euro Gewinn. Dann denken viele darüber, ich muss eine Photovoltaikanlage kaufen. Scheiß musst du machen, gar nicht. Du kannst einfach deine Maschine kaufen, dein Auto kaufen, die anderen Dinge. Du kannst es für dich selber nutzen. Und im gleichen Paragraphen gibt es auch noch eine zweite Abschreibungsmöglichkeit versteckt in Absatz 5, Sonderabschreibung. Glaubst du, dass die Leute das nicht machen? Wenn ich reinkomme, können sie teilweise, das kann man nachholen für jeden Bescheid, der noch unter Vorbehalt der Nachprüfung ist. Das heißt, ich gucke mir, ein Mandant kommt zu mir, ich gucke mir die letzten 4 Bescheide an und ändere 4 Bescheide ab und hole direkt 20.000, 30.000 Euro, 50.000 Euro, wieder was auch immer. Dann stellt sich der Mandant die Frage, sag mal, wieso ist das so? Ich habe doch einen Steuerberater gewählt. Der muss mir doch beraten. Und da fehlt ein bisschen dann einfach die Weitsicht dabei.
Da sehe ich einen sehr engagierten Burkhard. Mega, also ganz, ganz spannend. Du, das sind so viele Informationen. Jetzt mag der eine oder andere etwas überfordert sein und sagen, wow, Mensch, woher soll ich das alles wissen? Ja, klar, wir müssen das nicht alles wissen. Dafür haben wir ja also Menschen wie dich. Dennoch vielleicht ein Rat deinerseits, wie weit sollte ich mich als Unternehmer dennoch da in dieses Thema einlernen, informieren, dass ich zumindest damit umgehen kann? Was ist da deine These? Was ist da meine Aufgabe als Unternehmer?
Also ich will die differenziert beantworten, auch hier. Erstens, die Steuern sind deine höchste Ausgabe. Wenn du weißt, du zahlst bis zu 50% Steuern, würdest du dich als Unternehmer mit den höchsten Ausgaben deines Unternehmens auseinandersetzen müssen? Eindeutige Antwort, ja. Punkt. Ja. Zweite These. wir erwarten, dass der Steuerberater es macht. Es gibt viele Steuerberater, die gut sind, aber auch die müssen gefragt werden. Ja, wenn sie nicht gefragt werden, können sie auch nicht die Information abgeben. Das ist so wie beim Arzt. Gibst du ihm kein Blutbild ab, kann er dir auch nicht sagen, dass sein Blut nicht so gut aussieht. Ja, das heißt, es ist schon auch eine gewisse Eigenverpflichtung, tätig zu werden dabei. Ja. Das Dritte ist, wenn du es nicht tust, dann heißt das in der Regel entweder eine geringere Altersvorsorge oder Altersarmut. Und deswegen ist es für mich unverzichtbar. Ich weiß, dass das unbequem ist. Ich weiß, dass man außerhalb seines Komfortradius dabei ist. Man sollte sich aber einen Steuerberater, seinen eigenen Steuerberater fragen, wenn der keine Antwort liefern kann, zum Beispiel Steuern muss man nur mal zahlen. Ja, dann habe ich ja meine Meinung schon dazu gesagt. Man sollte sich fachkundigen Rat dazu reinholen. Das ist einfach so. Und ich habe es mir zu meiner wirklichen Profession, wie nennt man das, zur Überzeugung, zu meiner Aufgabe gemacht. Ich möchte gerne, dass die Leistungsträger in Deutschland bleiben und Deutschland vorantreiben, aber dass wir nicht mehr so schlecht behandelt werden. Und schlechte Behandlung heißt, ich muss 50% meiner Gelder abgeben. Das finde ich schlechte Behandlung. Also ich glaube, dass wir stolz sein müssen auf die Leistungsträger in Deutschland, die 40, 50, 60 Stunden arbeiten, die auch manchmal ihre Familie vernachlässigen, weil sie zu viel tun. Lieber ihr Haus verpfänden, bevor sie den Mitarbeitern die Gehälter nicht zahlen können. Und die im Zweifel auch bis ins hohe Alter Dinge machen, wo andere Mitarbeiter schon in Rente gegangen sind. Wir müssen stolz sein auf diese Leute, denn das sind die Menschen, die Deutschland voranbringen und für die der deutsche Staat auch da ist und steht. Sie haben nur momentan kein Gehör. Das möchte ich ändern und ich möchte helfen, dass sie das Geld behalten und daraus eben später sagen können, ich habe da irgendwann mal so einen Podcast von irgendjemandem gehört, der war so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe das umgesetzt, was der gesagt hat und jetzt kriege ich 1 Million Euro mehr auf meinem Konto im Alter. Und gut, dass ich da mal zugehört habe und das umgesetzt habe.
Also ein treffendes Wort und ein schönes Schlussplädoyer für dieses Thema hier bei Bock auf Business. Mega, mega cool. Burkhard, lass uns noch ganz kurz wissen, für alle die jetzt wirklich angestachelt sind und sagen, ich möchte, wie finden wir dich? Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes, aber ich vielleicht nochmal.
Einfach Steuermann Danke bei Google eingeben. Wird man finden. Ich habe ein Buch geschrieben, Bestseller geworden und alles andere. Einfach Steuermann Danke, da findet man und kann direkt Kontakt zu mir herstellen. Ich glaube, ansonsten im Social-Media-Bereich gibt es genügend Punkte, wo man das trifft. Aber wenn man ganz einfach, es gibt immer noch Google, auch wenn die KI inzwischen schon da Zweifel dran haben, ein Google reingehen, Steuermann Danke eingeben, der Link kommt direkt und fertig.
Ja, also wie gesagt, wir packen es auch in die Shownotes rein für alle, die da reingucken müssen. Also, du, ganz, ganz lieben Dank für diese gemeinsame Zeit. Es war höchst inspirierend, mega, mega cool, was da alles für Möglichkeiten sind. Und auch ich nehme heute einiges mit, um über gewisse Dinge nachzudenken und vielleicht mal die eine oder andere Frage mehr zu stellen. Danke dir, Burkhard.
Gerne, hat mich gefreut.
Alles Gute, bis bald.
Bis bald.